Du bist mit deinen 5 Kindern beim Campen. Deine Frau hast du zu Hause gelassen, die hatte keinen Bock, oder dein Mann in dem Fall. Und sie sagt: Hey, den Spaß überlasse ich ganz dir. Eine Woche lang darfst du campen gehen. Und du kommst an, erster Tag, erst alles noch schön, aber plötzlich siehst du deine Tochter, wie sie ein bisschen aufgeregt, suchend rumläuft, angespannt ist. Du kommst zu ihr und fragst dich: Hey, was ist los? Was ist das Problem? Und deine Tochter hat eigentlich eine Brille, aber fürs Campen hat sie extra Kontaktlinsen mitgenommen und sagt: Hey, ich habe meine Kontaktlinsen gerade verloren. Problem ist, sie steht gerade auf ganz viel Blättern, Dreck, Äste und du denkst: Keine Chance, dass die Kontaktlinsen wieder auftauchen. Du willst sie aber Mut machen und sagst: Hey, bleib jetzt einfach mal stehen. Wir beten zusammen zu Gott, dass wir sie finden. Doch bevor du mit dem Gebet loslegen kannst, fängt deine Tochter plötzlich an zu weinen und sagt: Es bringt überhaupt nichts zu beten. Ich habe schon für meine Schwester gebetet, die stumm ist, dass sie wieder sprechen kann, aber Gott hat es nicht erhört. Ziemlich genau diese Situation erlebt ein Mann namens Paul Miller. Der schreibt diese Begebenheit zu Beginn in seinem Buch Beginning a Prayer Life. Und er stellt die Frage: Was würdest du in diesem Fall machen? Wie würdest du darauf reagieren, wenn dein Kind jeglichen Mut am Gebet verloren hat und sich fragt: Was bringt es überhaupt noch, dass ich bete? Würdest du dein Kind ermutigen, trotzdem zum Vater zu kommen? Trotzdem, lass uns jetzt beten, mit der Gefahr, dass sie wieder enttäuscht wird? Vergangenen Sonntag in der Predigtserie durch das Johannesevangelium haben wir darüber nachgedacht, was für ein großes Privileg es ist, dass wir, die wir an Jesus gläubig geworden sind, Kinder Gottes heißen dürfen. Und das ist besonders darin ein großes Privileg, in Anbetracht dessen, was wir davor waren. Ja, Jesus benutzt sehr harte Worte. Vorher wart ihr Kinder des Teufels oder wie es der Epheserbrief sagt, Kinder des Ungehorsams, Kinder des Zorns. Jetzt aber dürfen wir Kinder Gottes sein. Und in gewisser Weise wollen wir heute dieses Thema weiter vertiefen und nachdenken: Was heißt es nun für uns Christen, was heißt es nun für uns Kinder Gottes, zu diesem Gott zu kommen? Was heißt es nun, als Kinder Gottes zu leben? Und ein wesentliches Aspekt ist erstmal der Fakt, dass wir Gott unseren Vater nennen dürfen. Und dass wir alle Zeit zu diesem Vater kommen dürfen. Alle Zeit zu diesem Vater in Gebet. Also passend, wie Sammy schon gesagt hat, heute Buß- und Bettag. Wir sprechen über Gebet und der Titel von dieser Predigt wird sein: Überrascht von Gebet. Überrascht von Gebet. Und dazu wollen wir uns 3 Verse aus dem 4. Kapitel des Kolosserbriefes anschauen und gemeinsam sehen, was Gott uns heute als Gemeinde zum Thema Gebet zu sagen hat. Kolosser 4, 2 bis 4. Die Verse habe ich euch abdrucken lassen auf den Gottesdienstblättern. Das ist aus der Schlachtübersetzung. Das heißt, ihr dürft einfach gerne damit lesen oder, wenn ihr wollt, natürlich alternativ in der Luther-Übersetzung, die vor euch ausliegt. Ich werde den Text in 2 Abschnitten mit uns betrachten. Erstens: Überrascht von Gegenwehr im Gebet. In Vers 2 und dann zweitens: Überrascht von der Kraft des Gebets. Verse 3 und 4. Also in diesen 2 Abschnitten wollen wir den Text bedenken. Ich habe eine kleine Umfrage vor der Predigt gemacht zum Thema Gebet und mal verschiedene Altersgenerationen gefragt: Ja, wie ist es denn, also hier in der Gemeinde, wie ist denn euer Gebetsleben so? Und ich war ganz überrascht, denn in der Predigtvorbereitung bin ich ein bisschen davon ausgegangen: Ja, wir alle haben so unsere Probleme mit Gebet, wir alle sollten irgendwie mehr beten, wir alle sind ein bisschen verzweifelt, dass es nicht so fruchtbringend ist, wie wir es gerne hätten. Aber für mich überraschend war, dass gerade die ältere Generation gesagt hat: Hey, nee, wir haben eigentlich viel Gutes im Gebetsleben erfahren. Also, dass wir unter uns wirklich einige haben, die sagen, von denen wir viel lernen können, die Gebetsvorbilder für uns sind. Und auch in der jüngeren Generation haben einige gesagt: Ja, ich habe wirklich ein Anliegen zu wachsen im Gebet. Es gelingt vielleicht nicht immer so gut, aber ich will wirklich darin wachsen. Wo immer du auch heute bei diesem Thema stehst, ich will uns alle herausfordern, neu von der Kraft des Gebets überrascht und begeistert zu werden. Nicht naiv darüber zu sein, dass Gebet auch oft Gegenwehr mit sich bringt und es schwierig sein kann. Aber mit dieser Gegenwehr zu rechnen und in guter Weise damit umzugehen. Und bevor wir in den Text gemeinsam lesen, bete ich nochmal mit uns. Vater, ich danke dir für dieses Privileg, dass wir überhaupt zu dir beten können, zu dem Gott des Universums. Danke, dass du deine Geschöpfe anhörst, dass wir im Gebet einen Weg gefunden haben, mit dir zu reden. Und danke, dass wir dich Vater nennen dürfen. Danke, dass wir so mit dir Beziehung haben dürfen. Und ich bitte dich, dass du uns alle die Herzen öffnest, uns überführst heute ganz persönlich, wo immer wir auch stehen, bei dem Thema Gebet, und uns neue Freude beschenkst, neue Freude bereitest und uns neu herausforderst, wo wir noch im Gebet wachsen dürfen, Herr. Segne diese Zeit, die wir gemeinsam in deinem Wort haben dürfen. Amen. Kolosser 4, Verse 2 bis 4. Seid ausdauernd im Gebet, also das ist Paulus, schreibt an die Gemeinde in Kolosser, seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür öffne für das Wort, um das Geheimnis des Christus auszusprechen, um dessen Willen ich auch gefesselt bin, damit ich es so offenbar mache, wie ich reden soll. Soweit der Text. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob dir überhaupt bewusst ist, dass du bei Gebet, also bei dem Sprechen mit Gott, also wenn du es wirklich wagst, zu dem Gott des Universums zu sprechen, dass du mit Gegenwert zu rechnen hast. Ja, der Teufel hat kein Gefallen daran, wenn Kinder Gottes zu ihrem Vater reden. Und diese Gegenwehr kann natürlich sich in vielerlei Weise gestalten. Ich habe bei den Umfragen auch mal gefragt, hey, was hindert euch an Gebet? Und ein großes Thema, was uns daran hindert, wo wir Gegenwehr sehen, ist einfach, wie wahnsinnig leicht wir uns ablenken lassen. Wie wahnsinnig leicht Dinge unsere Aufmerksamkeit an sich ziehen wollen. Und wir es nicht lange aushalten, in Stille im Gebet zu verharren. Ein weiterer Punkt könnte vielleicht sein, dass wir ungläubig darüber geworden sind, dass Gott wirklich hört. Er ist so weit weg, wir kriegen nie eine direkte Antwort gefühlt. Es sind manchmal einfach wie Worte, die wir sprechen, die an der Decke hängen bleiben. Oder fragst du dich, ob es vielleicht wirklich etwas ändert, wenn ich bete? Kommt Gott nicht besser ohne mein Gebet zurecht? Er macht doch alles gut. Braucht er mein Gebet? Ja, und oft sind wir dann überrascht oder auch ein bisschen beschämt, dass uns Gebet so wahnsinnig schwerfällt, obwohl wir dieses Privileg haben. Ja, vielleicht erleben wir auch immer mal wieder ermutigende und erfrischende Gebetszeiten. Vielleicht hattest du heute ermutigende und erfrischende Gebetszeit. Aber oft ist es so, dass wir schnell demotiviert sind, wenn das nicht anhält. Wenn wir beim nächsten Mal in der Situation sind, denken, das wird wieder ermutigend, genauso wie letztes Mal, und dann ist es gar nicht so. Ja, wir sind dann demotiviert. Gebet kann schnell zum Krampf werden. Wieso fühle ich nicht das? Wieso fühle ich nicht, dass Gott nahe ist? Fühlt sich überhaupt nicht so an. Wir haben dann keine Freude. Wir hoffen nur wenig. Wir erwarten nur wenig. Ja, vielleicht gerade in den Hauskreisen, wenn wir am Ende noch eine gemeinsame Gebetszeit haben, sind wir dann froh und erleichtert. Okay, jetzt haben wir das auch noch abgehakt. Jetzt können wir endlich nach Hause gehen nach diesem langen Tag. Erschöpft und müde. Ja. Kennst du das? Die Gemeinde in Kolosser kannte es wohl. Zumindest ist Paulus keineswegs naiv darüber, dass wir Gegenwehr erleben. Dass die Kinder Gottes, wenn sie zu ihrem Vater beten, mit Gegenwehr rechnen müssen. Paulus war nicht überrascht und so ermahnt er die Gemeinde ganz klar, indem er sagt, seid ausdauernd im Gebet. Und bevor du denkst, das ist jetzt wieder so ein Schlag ins Gewissen, so ein Peitschenhieb von der Kanzel, ja, du musst einfach mehr beten, dann warte erstmal noch und hör mir zu, was ich dazu zu sagen habe, was Gottes Wort dazu zu sagen haben. Ich will mit uns gemeinsam einen Schritt erstmal zurückgehen und analysieren, was womöglich zuvor in uns bereits passiert ist, bevor wir diesen Aufruf zum Gebet nur noch als etwas Mühseliges hören und es gar nicht mehr etwas Schönes, wo wir sagen, ja, gerne, ich will weiter außer dem Gebet sein. Vielleicht ist es so ähnlich oder lebst du es so ähnlich, wenn dir jemand sagt, hey, bete mehr, sei ausdauernd, wie wenn jemand dir sagt, hey, du solltest dringend mal mehr ins Gym gehen. Regelmäßig ins Fitnessstudio, kannst du gerade gut gebrauchen. Charmante Aussage natürlich. Aber wir haben vielleicht so eine ähnliche Reaktion und wissen so, okay, das ist eigentlich etwas Gutes, was ich machen sollte. Das würde meiner Gesundheit gut tun. Es wäre richtig. Aber es macht einfach so wenig Spaß und ich habe auch so wenig Zeit dafür. Und wenn wir so auf den Aufruf von Paulus hören, seid ausdauernd zum Gebet, möchte ich uns darüber neu sensibilisieren, was vielleicht davor schon sich in deinem Herzen abgespielt hat, welche Gedanken sich dort breit gemacht haben und wohin uns diese Gedanken letztendlich führen. Ich nenne das Ganze mal einen Anti-Gebetszyklus, der sich dabei oft abspielt, und ich beschreibe ihn mal so. Es beginnt vielleicht oft damit, dass wir ganz zufrieden mit unserem Leben sind. Ja, vielleicht hatten wir gerade erst große Gebetserhörungen, sind echt zufrieden, wie es gerade läuft, wie die Dinge laufen. Und langsam, schleichend, fangen wir an, uns auf unsere eigene Weisheit und auf unsere eigene Kraft zu stützen und sie komplett zu überschätzen. Und als Resultat davon vernachlässigen das, was wir eigentlich tun sollten, die Abhängigkeit zu Gott zu suchen. Wir vernachlässigen es, im Gebet zu sein, in Gottes Wort zu sein. Und langsam beginnt die Abwärtsspirale. Wir gehen nicht mehr mit Freude zum Gebet, sondern plötzlich nur noch Pflichtbewusstsein, Schuldgefühle. Das heißt nicht, dass wir dann gar nicht mehr beten, aber plötzlich hat sich die Motivation verändert. Und das Problem ist dann eben, dass Gebet mühselig wird. Dass wir etwas kaum mehr erwarten, dass wir nicht mehr mutig beten. Dass wir vielleicht nur noch so Gebetsfloskeln, die wir uns lange antrainiert haben, von uns geben. Und merken nicht, wie unser sündiges Fleisch sich langsam auf den Thron Gottes wieder geschlichen hat. Dass wir so beten, wie das Gott uns jetzt dienen soll, anstatt so zu beten, wie wir Gott dienen dürfen. Also unser großer Feind im Gebetsleben sozusagen scheint oft die Disziplinlosigkeit zu sein, aber ich würde mal behaupten, der Feind hinter dem Feind ist ein Herz, das angefangen hat, nicht mehr mit ganzem Herzen dem Herrn zu vertrauen, nicht mehr mit ganzem Herzen sich auf ihn zu verlassen und stattdessen anzufangen, sich auf seinen eigenen Verstand zu verlassen. Sammy hat uns die Worte aus Sprüche gelesen. Die Bibel warnt uns nämlich genau davor. Vertraue auf deinen Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Genau deshalb gibt uns Paulus nicht nur eine Aufforderung zum Gebet, er belässt es nicht dabei, er sagt noch mehr. Er sagt, wacht darin mit Danksagung. Wie genau verändert Danksagung unser Gebet? Paulus scheint dieses Thema ganz wichtig zu sein. Im ganzen Kolosserbrief finden wir 6 Stellen, wo er über Gebet spricht. 4 davon spricht er über Danksagung und nur 2 davon spricht er über Fürbitte. Was übrigens auch in seinen anderen Briefen ziemlich ähnlich ist. Aber zuerst müssen wir wissen natürlich, wofür sollen wir danken? Wofür sollen wir Dank sagen? Und die Antwort ist das, was Paulus auch im Beginn an die Kolosser schreibt. Es ist das Evangelium. Er malt es ihnen vor Augen und sagt, das ist es, was euch zu Dank treiben soll. Er schreibt ihnen und sagt, erinnert euch, dass Gott uns errettet hat aus der Herrschaft der Finsternis. Uns versetzt hat in das Reich seines Sohnes im Kapitel 1, Vers 13. Und dann schreibt in Vers 14, dass wir Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Und Vers 27, dass Christus nun in uns wohnt, die Hoffnung der Herrlichkeit. Also Paulus ist es wichtig, dass die Kolosse erstmal die Größe und die Herrlichkeit von dem Evangelium klar vor Augen haben und sie dann auffordert, deshalb habt Dank, dankt alle Zeit und wacht darin. Das ist es, was letztendlich uns Freude bewirken kann. Was uns wieder vor Augen malt, dass Gott hier ein guter und rettender Gott ist. Nicht aufgrund von Pflichtbewusstsein und Schuldgefühlen, sondern aufgrund von Freude. Das Problem mit Pflichtbewusstsein, wenn wir so ins Gebet starten, das kann erstmal okay sein, aber es wird sich so ähnlich anfühlen, wie vielleicht, wenn du ein Lagerfeuer anmachen willst mit nassem Holz. Also für alle, die das schon mal probiert haben, ist es ziemlich mühselig und frustrierend, nasses Holz zum Brennen zu bringen. Du musst wahnsinnig viel Aufwand rein investieren, irgendwie es doch noch zum Trocknen zu bringen, klein zu machen. Es dauert wahnsinnig lang, vielleicht kriegst du es gar nicht an, irgendwann brennt es vielleicht, aber es war so frustrierend, dass du beim nächsten Mal, wenn du es wieder so probierst, vielleicht gar keine Lust mehr davon hast und sagst, pff, so anstrengend. Der Unterschied ist aber, wenn wir mit Danksagung und Freude am Evangelium ins Gebet starten, um in dem Bild zu bleiben, ist es wie wenn wir gutes, trockenes Holz haben, einen guten, trockenen Zunder, der schnell in Flammen aufgeht und der uns dann in unserem Gebetsleben erwärmen darf, uns Trost geben darf, egal welche Umstände, Stürme und Gewitter gerade um dich herum an diesem Lagerfeuer oder übertragenen Sinne in deinem Leben gerade stattfinden. Du darfst dich daran erfreuen und im Gebet mit Dank sagen und dir vor Augen malen, wer dein Herr ist und was er für dich getan hat, was er für eine große Rettung für dich getan hat. Das ist das, was uns im Gebetsleben befeuern darf. Dass wir einen Gott haben, der größer ist als alle Stürme. Ein Gott, der nur ein Wort sprechen muss und die Stürme sind still. Mit diesem Gott hast du es zu tun. Wenn dein Handy, was ich am Anfang gesagt habe, oder sonstige Ablenkung dich aber immer wieder davon abhalten, ne, das wirklich mal ausprobieren und überhaupt an den Punkt zu kommen, dieses Lagerfeuer zu entfachen, ne, dann will ich auch ganz praktisch gesprochen dich nochmal herausfordern, zu überdenken, wo oder wie du deine stille Zeit machst oder deine Gebetszeit. Ja, es ist wahrscheinlich nicht der beste Ort, liegend am Morgen im Bett deine Gebetszeit zu haben. Ja, es wird wahrscheinlich nicht gut funktionieren. Also denk auch weise darüber nach, wo dieser Ort sein kann und welche Körperhaltung du dabei hast. Auch das spielt eine Rolle. Also wenn wir bei dem Lagerfeuerbild bleiben, such einen Ort, wo es auch geschickt und gut ist, ein Lagerfeuer zu machen. Vielleicht nicht liegend, vielleicht nicht neben deinem Handy. Probier es doch mal aus, einfach knien vor Gott zu sein. Alles andere, alles, was dich ablenkt, mal wegzumachen, nur in der Stille vor Gott. Das als praktische Ermutigung. Wir kommen zum zweiten Punkt in Versen 3 bis 4. Überrascht von der Kraft des Gebets. Das ist jetzt eine der vorher genannten einzigen Stellen im Kolosserbrief, wo Paulus tatsächlich mal über Fürbitte spricht. Er hat es ganz am Anfang im ersten Kapitel schon mal getan. Da geht es darum, den Kolossern zu sagen, wie er für die Gemeinde betet. Er betet nämlich so, dass sie immer mehr wachsen werden in der Erkenntnis seines Willens und wirklich auch Kraft haben, seinen Willen zu tun. Dass ihre Werke immer mehr Frucht bringen, dass sie würdig wandeln. Das ist das, was Paulus für die Kolosser betet. Jetzt dreht er das Ganze um und sagt, wie könnt ihr für mich beten? Und schreibt, betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür öffne für das Wort, um das Geheimnis des Christus auszusprechen, um dessen Willen ich auch gefesselt bin, damit es offenbar mache, wie ich reden soll. Dabei ist wichtig zu wissen, dass Paulus den Brief aus einem Gefängnis schreibt. Und das ist wichtig, denn man könnte meinen, er schreibt, hey, bete auch für uns, damit Gott die Türen von unserem Kerker öffnet. Aber das macht er nicht. Er schreibt, betet für uns, dass Gott eine Tür für das Wort öffnet. Paulus wusste, dass es für Gott ein leichtes war, Kerkertüren zu öffnen. Wir lesen es in Apostelgeschichte 16. Paulus war schon mal im Gefängnis in Philippi. Dort hat Gott auf wundersame Weise gewirkt, auch übrigens aufgrund von Gebet, dass plötzlich ein Erdbeben im Gefängnis kommt, die Türen aufgehen und sie einfach gehen können. Und das Besondere bei dieser Gegebenheit ist, dass eben dort auch die Umstände, dass sie im Gefängnis waren, Wege eröffnet haben für das Evangelium. Ja, wieder zu erwarten, ne? Können sie mit dem Kerkermeister über das Evangelium sprechen und er kommt zum Glauben, er und sein ganzes Haus. Also wie wunderbar Gott scheinbar die schwierigsten Umstände doch gebraucht, um das Evangelium zu verbreiten. Und hier sitzt also Paulus in Rom in der Gefangenschaft, wenn er diesen Brief an die Kolosser schreibt. Aber auch während dieser Gefangenschaft können wir stark davon ausgehen, dass Gott dieses Gebet der Kolosser erhört hat. Wir lesen im Philipperbrief nämlich, wie er im Kapitel 1, müsst ihr jetzt nicht mit aufschreiben, einfach zuhören, schreibt, ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mit mir geschehen ist, also dass er im Gefängnis ist, viel mehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat, sodass in der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei allen übrigen bekannt geworden ist, dass ich um des Christus Willen gefesselt bin. Die ganze kaiserliche Kaserne. Und im Kapitel 4 schreibt er, es grüßen euch alle Heiligen, besonders die aus dem Haus des Kaisers. Also physische Fesseln konnten Paulus und das Evangelium nicht abhalten. Und ich denke, so dürfen wir auch heute mutig beten, dass Gott Türen öffnet an Orten, wo wir es vielleicht nicht erwarten würden. An Orten wie in dem Kerker von Paulus, an dunklen Orten, wo es ungemütlich ist, eingeengt, aussichtslos. Was sind diese dunklen Orte in deinem Leben, wo du vielleicht sagst, okay, da ist es eigentlich hoffnungslos. Kannst du eine neue Sichtweise darauf bekommen und dafür beten, dass auch deine schlechten Umstände Orte sein dürfen, wo Gott eine Tür für das Evangelium öffnet. Das heißt nicht, dass wir gar nicht für veränderte Umstände beten dürfen, aber ich denke, wir dürfen anfangen, Dinge mehr und mehr so zu sehen, wie Paulus gesehen, eine geistliche Perspektive auf Umstände entwickeln und anfangen, diese zu verstehen und aus dieser Perspektive zu beten. Ein ähnliches Prinzip sehen wir auch immer von Berichten von verfolgten Christen, wie zum Beispiel von Open Doors, die eben schreiben, betet nicht nur, dass die Verfolgung aufhört, betet vielmehr, dass wir standhaft sind. Betet vielmehr, dass wir ein Zeugnis sind für unsere Verfolger, dass sie sehen, dass wir eine Hoffnung haben, die sie nicht haben. Betet dafür, dass wir eine Tür für das Evangelium haben. Das Evangelium hat die Kraft, wie wir es am Sonntag gehört haben, Menschen, die Kinder der Ungerechtigkeit sind, zu Kindern Gottes zu machen. Und Paulus wusste das. Paulus wusste das, weil er genau jemand war, der erst Christen verfolgt hat und jetzt jemand ist, der für das Evangelium einsteht und Christen gewinnen will. Auch der Gründer von Open Doors wusste das. Bruder Andrew, auch bekannt als der Schmuggler Gottes, er hatte damals zur Zeit des Kalten Krieges auch nicht zurückgeschreckt, für einen Ort zu beten, der komplett aussichtslos war, die Sowjetunion. Keiner hat gedacht, dass da irgendwie Raum für das Evangelium ist, ein dunkler Ort. Und trotzdem haben sie angefangen, für das Evangelium zu beten, für Türen zu beten. Und das Gebet wurde erhört. Sie haben in den darauffolgenden Jahren Möglichkeit gefunden, hinter den eisernen Vorhang zu kommen und Tausende von Bibeln in die Sowjetunion zu schmuggeln. Ich hoffe, die beiden Beispiele machen euch Mut, so wie Paulus im Gefängnis zu beten, machen euch Mut, dass Gott nicht nur zu Zeiten der Bibel große Wunder tut, sondern auch heute oder wie zu Zeiten des Kalten Krieges vom Schmuggler Gottes, dass wir wirklich Großes erwarten im Gebet und groß beten. Und nochmal zurückzukommen an dem Beispiel, was ich eingangs erzählt habe. Paul Miller hat dann tatsächlich mit seiner Tochter gebetet, hat gesagt, komm, wir beten trotzdem, dass du diese Kontaktlinse findest und nicht eine Woche wie ein Kurzsichtiger rumlaufen musst, gegen jeden Baum läufst. Sie haben gebetet und tatsächlich, Gott hatte dieses Gebet erhört. Sie finden diese Kontaktlinse, lag perfekt auf einem Blatt. Und super, ja, aber die größere Lektion, denke ich, für das Kind, aber auch für uns heute, ist, dass wir weiter beten dürfen, auch wenn Gott nicht sofort Umstände verändert, wie bei der Krankenschwester, die immer noch stumm war. Nicht aufhören, wenn etwas nicht so passiert, wie wir uns wollen, sondern gerade die Umstände als etwas sehen, wo wir mutig weiter beten, dass Gott vielleicht Dinge führt, wie wir es nicht erwarten, aber die vielleicht ganz wunderbar sind zur Ausbreitung des Evangeliums und einfach Trost darin finden, dass Gott Gott ist und herrscht über das ganze Universum. Ich fasse nochmal zusammen. Wir wollen als Gemeinde nicht überrascht sein, wenn Gegenwehr im Gebet aufkommt. Stattdessen vielmehr dagegen ankämpfen, indem wir wachen und festhalten an der Freude des Evangeliums in Danksagung. Ja, das ist dieses gute Material, das unser Gebetsfeuer entzünden darf. In Danksagung und Freude über das Evangelium. Lasst uns mutig an den Thron Gottes herantreten und uns ja viel mehr überraschen lassen, wie groß und mächtig Gott ist. Das Gebet Macht hat, Türen für das Evangelium zu öffnen und dass Gott gerne seine Kinder erhört. Ich weiß, viele sind als Hauskreis heute Abend hier oder Stadthauskreis. Ich möchte herausfordern, vielleicht das einfach mal auszuprobieren, ganz praktisch, in den gemeinsamen Gebetszeiten, nachdem ihr euch über den Bibeltext ausgetauscht habt oder über die Predigt am Sonntag, mal die persönlichen Anliegen und Umstände hinten anzustellen und vielleicht sich mal auf zwei Punkte zu konzentrieren. Einmal Dankbarkeit für das Evangelium, beziehungsweise die Frucht was das Evangelium bereits in eurem Leben oder in das Leben von euren Geschwistern ausgewirkt hat. Und zweitens, Fürbitte für wachsende Erkenntnis und Kraft, Gottes Willen zu tun. Und Türen für die Verbreitung des Evangeliums, dass Gott Türen für das Evangelium öffnet.